Wie viel Familie tut gut und wann darf's auch mal ein bisschen higher and fire sein? Darum geht's in der heutigen Solo-Folge.
Tragweite, Führung und Transformation in Planung, Bau und Infrastruktur. Der River State Executive Search Podcast mit Christian Kaya.
Es gibt nicht wenige Unternehmen, die sich selbst als familiär beschreiben. Familiäres Miteinander, familiäre Führungskultur, oder wir sind eine Familie. Nicht wenige Unternehmen, gerade auch in der Baubranche, sind sogar echte Familienunternehmen, wo die Gründer, die Geschäftsführer, die Buchhaltung, das Personal aus Familienmitgliedern bestehen. Teilweise in der zweiten, dritten, manchmal sogar vierten Generation, sodass man sogar wirklich von wir sind eine Familie sprechen kann. Das ist natürlich besonders vorteilhaft, wenn es darum geht, Loyalität zu fördern, zu erzeugen teilweise. Es ist förderlich, wenn es darum geht, mehr Leistung zu verlangen, im Sinne von, es geht nicht nur um dich, es geht um das große Ganze. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, ja, wir sind doch eine Familie. Eine Hand wäscht die andere und so weiter. Das heißt, es fördert das Engagement für die Gemeinschaft, für das große Ganze und reduziert egozentrisches oder egoistisches Verhalten. Insofern hat das sicherlich seine Berechtigung und auch seine Vorteile. Außerdem wird mit Familie dann auch gerne so etwas wie ich fühle mich wohl assoziiert oder die anderen sind für mich da, hier kann ich sein, wie ich bin. Und ganz extrem ausgedrückt ist die Familie der Ort bedingungsloser Liebe. Ja, so, das kann alles mitschwingen, wenn man vom eigenen Unternehmen als wir sind eine Familie spricht. Das hat aber auch Nachteile, wenn es nämlich darum geht, Personalentscheidungen zu treffen. Ja, wenn man vor der Entscheidung steht, okay, wen wollen wir denn in unsere Familie aufnehmen, dann überlegt man sich das vielleicht 2, 3, 4, 5 Mal mehr, als wenn es einfach darum geht, eine Person in eine Zweckgemeinschaft mit aufzunehmen. Also man heiratet wahrscheinlich eher weniger schnell, als dass man sagt, okay, ich bin bereit, mit dir mal 2 Wochen in Urlaub zu fahren. Ja? Diese tiefe emotionale Verbundenheit, um die es dann geht, oder diese Ernsthaftigkeit, die kann auch eine Hürde aufbauen, ja, dass man sich eben sehr schwer tut, in einem Entscheidungsprozess zu sagen, ja, die Person, die nehmen wir jetzt in unsere Familie mit auf. Ich habe das in den letzten Jahren schon mehrmals auch erlebt, teilweise in sich familiär verstehenden Firmen, aber auch tatsächlich in Familienunternehmen, teilweise schon in der zweiten, dritten Generation. Da hat man sich schwer getan, gerade wenn es dann um die Besetzung von Führungspositionen geht, also vor allem dann Führungspositionen zweiter Reihe, also quasi sowas wie rechte Hand der Geschäftsführung. Da habe ich dann beobachten können, dass man sich sehr, sehr schwer getan hat, die richtige Person zu erkennen, weil man vielleicht auch etwas unbewusst im Grunde genommen auf der Suche ist nach einem Familienmitglied. Ja? Das heißt, man prüft genau, okay, liegen die gleichen Wertvorstellungen vor, liegen die gleichen Erfahrungen vor, liegt die gleiche Solidarität oder Loyalität vor, kann sich jemand auch vorstellen, hier bis zu seinem Tod manchmal im wahrsten Sinne des Wortes arbeiten zu wollen. Ja, ich habe auch schon mal auch tatsächlich solche Äußerungen gehört wie, ja, wir gehen davon aus oder wir erwarten, dass die Person dann auch nie wieder seinen oder ihren Job wechselt, ja, also bis zum Ende. Und das ist natürlich eine Erwartungshaltung, die an der Realität mehr oder weniger schnell zerschellt, weil man kann nicht davon ausgehen, dass eine Person von außen, die das Unternehmen noch nicht kennt, die auch nicht darin sozialisiert wurde und so weiter, die gleiche Leidenschaft, die gleiche Loyalität mitbringt wie eine Person, die in die Familie, in das Familienunternehmen reingeboren wurde, darin aufgewachsen ist und schrittweise gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, da kann dieser überhöhte Familienanspruch, der kann da eher hemmend und erschwerend wirken. Und so habe ich dann auch schon teilweise Prozesse begleitet oder bin in Prozesse hineingestiegen, wo man 1,5, 2, manchmal auch noch länger Jahre gebraucht hat, um sich für eine Führungsperson zu entscheiden, die die Familie unterstützen soll, einfach weil immer irgendetwas nicht genau so gepasst hat. Das ist ein Risiko oder eine Schattenseite dieses starken Familiengefühls oder Familiendenkens. Das zweite Problem ist, wenn man, sag ich mal, auf die bestehende Mitarbeiterschaft schaut, wie geht man mit denen um, die von ihren Verhaltensweisen, von ihrer Leistung, von ihrer Leistungsfähigkeit her nicht oder nicht mehr reinpassen. Ja? Also wenn man das mal streng nimmt, dann muss schon einiges passieren, bis man aus einer Familie ausgestoßen wird. Wenn man, da reicht es nicht, wenn man sagt, okay, du hast jetzt einfach ein paar schlechte Monate gehabt oder deine Arbeitsauffassung passt nicht mehr zu uns, da wird man in der Regel nicht aus der Familie ausgestoßen, sondern man bekommt vielleicht etwas weniger Verantwortung oder eine andere Rolle. So, das sprengt aber natürlich die Kapazitäten und die Ressourcen einer normalen Firma. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man hat 20, 50 oder 200 Mitarbeitende, da sind die Plätze derer, die man in Anführungszeichen mitschleppt, begrenzt. Und da muss man sich ganz genau überlegen, wie viele Mitarbeitende kann man denn verkraften, die eigentlich von ihrer Arbeitseinstellung oder von ihrer Leistungsfähigkeit her nicht zu dem passen, was man mit der Firma anstellt. So. Und wenn man aber dieses Familiennarrativ so hochhält, wir sind doch eine Familie, dann ist es natürlich auch schwer zu vermitteln, wenn man sich auf einmal entscheidet, eine Person zu entlassen, weil man stößt ja nicht so einfach jemanden aus der Familie aus, wenn er jetzt nicht gerade irgendwas was ganz Schlimmes gemacht hat, sondern einfach nur nicht mehr passt. So, das heißt, man tut sich auch, man erschwert sich die Möglichkeiten, eine leistungsorientierte Organisation aufzubauen oder weiterzuentwickeln, wenn man das Thema Familie allzu hoch aufhängt, beziehungsweise das über Jahre kultiviert hat. Ja, da muss man aufpassen, dass man sich nicht in Widersprüche verfängt oder sich Managementoptionen nimmt, indem man zum Beispiel eben Personen nicht ersetzen kann, weil man einfach sich an sein Familiennarrativ hängt. Ja? So, das heißt, das ist ein Risiko. Das kann man machen, muss sich aber natürlich darüber bewusst sein. Und ich habe jetzt auch in den letzten Jahren schon verschiedene Konstellationen kennenlernen dürfen, wo man offiziell und manchmal auch tatsächlich auch daran glaubt, immer wieder davon redet, wir sind eine Familie und gleichzeitig aber beklagt, dass die Leistungsbereitschaft nicht hoch genug ist oder dass manchmal die falschen Leute hat und dass es immer schwerer wird, mit der bestehenden Organisation erfolgreiches Business zu machen und hat sich dann im Endeffekt selber darin beschränkt, Konsequenzen zu ziehen und die Organisation umzubauen. So, das ist aber dann das eine Extrem, ja, dieses extreme Familienfokussierte und wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und wir können im Grunde genommen gar nichts an dem Team großartig ändern. So, das andere Extrem, was häufig ja auch gerade auch in, sag ich mal, in eher traditionellen Kreisen als negativ assoziiert benannt wird, ist das Thema Hire and Fire Mentalität. Ja, das heißt, darunter wird verstanden, aus einer kritischen Sicht, ohne Rücksicht auf Zwischenmenschlichkeit, ohne Rücksicht auf Verantwortung auch für die Familien und für das Leben der Leute, werden Leute einfach teilweise willkürlich rausgeschmissen oder bei der kleinsten Leistungsschwäche einfach entlassen und ersetzt. So, ne? Also keinerlei zwischenmenschliche Werte und Verantwortung über das kurzfristige Leistungsergebnis heraus. Das ist natürlich die negative Sicht darauf. Und da gibt es Beispiele für Firmen, wo das auch genauso gehandhabt wird. Und wenn man natürlich dieses extreme Hire-and-Fire-Modell fährt, dann hat auch das wiederum Risiken und Nachteile, ja, beispielsweise, dass sich die Mitarbeiterschaft gar nicht sicher fühlt und vielleicht dann sogar, dass auch die an sich gut passenden und gut performenden Mitarbeiter sagen, nee, ich weiß gar nicht, wo ich hier dran bin, ich gehe hier lieber aktiv selber weg, bevor ich irgendwann Opfer werde für willkürliche Personalentscheidungen. Und das kann natürlich auch dann passieren, dass man jegliche, auch die guten, die man eigentlich halten will, Mitarbeiter verliert, weil die einfach sich nicht sicher fühlen. Genau, außerdem kann es dazu führen, dass ein destruktiver interner Konkurrenzkampf entsteht, ja, dass man sich, anstatt sich zu helfen, wie in dem anderen, sag ich mal, Welt, dass man einfach nur noch, ja, wenn etwas nicht läuft, sich die Schuld in die Schuhe schiebt, dass man mit Ellenbogen sich um die, weiß ich nicht, besten Projekte prügelt intern, dass man sich ja übervorteilt, dass man sich gegenseitig in den Schatten stellt und so weiter, dass man vielleicht Fehler verschweigt, weil sie jemand anderem schaden, wenn sie erst später auftauchen. So, das sind Schattenseiten, die bei einer extremen Hire-and-Fire-Mentalität auftauchen können. So. Der Vorteil ist bei einer Hire-and-Fire-Mentalität, dass man viel schneller in der Lage ist, auch positive Personalentscheidungen zu treffen. Das heißt, zu sagen, im Bewerbungsprozess, wir haben einen guten Eindruck und wir möchten es gerne probieren. Wir stellen die Person ein und wenn das nach 4 Wochen, 3 Monaten, 6 Monaten nicht passt, dann verlassen oder dann trennen wir uns wieder voneinander. Wenn man die Möglichkeit einer Trennung von vornherein als echte, valide Option in Betracht zieht, dann kann man natürlich viel einfacher auch eine Einstellungsentscheidung treffen, weil die Kosten und das Risiko ist ja begrenzt. Es geht nicht ums Leben, sondern es geht erstmal um Wochen, Monate oder wenige Jahre. Und man kann auch eine Fehlentscheidung wieder korrigieren. So, das heißt, das ist das andere Extrem. Man ist sehr schnell und einfach entscheidungsfähig, wenn es darum geht, Leute einzustellen. So, das sind jetzt 2 Extreme mit jeweils Vorteilen und Nachteilen. Und mein Gedanken, den ich schon öfters hatte, wenn ich vor allem eher mit den traditionellen, eher familiär orientierten Unternehmen und Entscheidern zu tun hatte oder auch habe, dann denke ich mir, ein bisschen mehr von der anderen Seite könnte durchaus hilfreich sein, ja, dass man sich zum Beispiel einfach mal erlaubt zu sagen, auch wenn wir hier ein familiäres Miteinander pflegen, auch wenn uns die persönlichen Hintergründe der Menschen wichtig sind, auch wenn wir Rücksicht nehmen auf Schwächephasen und wenn wir auch wirklich daran interessiert sind, langfristig zusammenzuarbeiten, im besten Falle bis zur Rente oder bis zum Berufsausstieg irgendwann, dann kann man trotzdem auch sich sozusagen erlauben, wenn man die Firma weiterentwickeln möchte, wenn man auch mit dem Thema zu wenig Nachwuchs und Fachkräftemangel konstruktiv umgehen möchte, dann kann man sich meines Erachtens nach so oder sollte man sich erlauben, auch mal ein Hire-and-Fire-Experiment zu machen, beziehungsweise sich einfach erlauben, dass eine Einstellungsentscheidung auch ein Fehler sein kann, dass Menschen sich verändern, dass sich Rahmenbedingungen verändern, dass sich vielleicht aber auch die Unternehmensausrichtung verändert. Das, was vor 10 Jahren gut funktioniert hat, funktioniert vielleicht jetzt nicht mehr und man ändert den Fokus, man ändert vielleicht die Arbeitsweise und dementsprechend kann es auch sein, dass Mitarbeiter, die 10 Jahre gut gepasst haben, auf einmal nicht mehr passen. So. Und damit, um damit handlungsfähig zu bleiben und entscheidungsfähig zu bleiben, ist es wichtig, dass man es sich als, ja, ich sage es jetzt mal, Familienunternehmen oder familiär denken und fühlendes Unternehmen sich auch erlaubt, auch Menschen oder Mitarbeitende zu entlassen, wenn es nicht oder nicht mehr passt. Weil wenn man es sich nicht erlaubt, dann führt das entweder dazu, dass man einfach gar nicht mehr einstellt, weil man einfach das Risiko nicht verantworten kann oder weil man einfach nicht in einem auch noch so intensiven Bewerbungsprozess mit Assessment und Tests und Probearbeiten kann man eben nicht in der Tiefe herausfinden, ob jemand wirklich 20 Jahre lang passt. Das heißt, man würde entweder nicht einstellen oder man würde an Fehlern festhalten, man würde Leute einstellen, auch wenn sie dann sich herausstellen als nicht passend und das würde irgendwann das Unternehmen derart überfordern im Sinne von mangelnder Produktivität, mangelnder Effizienz, aber auch Frustration. Also wenn man das Gefühl hat, in meinem Team arbeiten 50% der Leute, die sind unfähig oder unmotiviert, dann würde das jemanden, der sich selbst als Leistungsträger versteht, irgendwann auch derart demotivieren, dass es nicht selten der Fall ist, dass die Person dann auch geht. Ja? Das heißt, man geht sogar die Gefahr ein, dass man prozentual immer mehr weniger Leistungsträger, immer weniger passende Leute im Team hat und die Guten dann sukzessive dann weggehen. Das heißt, man hat eine qualitativ immer schlechtere Teamzusammenstellung, wenn man nicht sich erlaubt, auch Personalentscheidungen zu korrigieren oder nachzujustieren. Also im Sinne von in der Probezeit kündigen oder auch teilweise längere länger angestellte Mitarbeiter sich davon zu lösen, wenn es einfach nicht mehr passt. Umso wichtiger, wenn die Firmengröße eben noch überschaubar ist und es dann prozentual auf die einzelne Person noch viel mehr ankommt als beispielsweise bei einem Konzern. Und das hat ja auch Gründe, warum in Konzernen oder im öffentlichen Dienst, wenn man da auch andere Mechanismen hat, ich sage jetzt mal, quer zu befördern, ja, oder in gewisse Positionen zu verschieben, wo einfach wenig Schaden angerichtet wird oder wo man einfach sagen kann, okay, es gibt eine solche Vielfalt an Verantwortungsbereichen oder an Rollen, dass man tatsächlich für jede Person den passenden Platz findet. Jetzt einfach mal positiv ausgedrückt, diese Vielfalt, die gibt es natürlich in einer 50 Mitarbeiter oder 200 Mitarbeiter großen Firma jetzt in der Form nicht oder weniger. Dasselbe gilt aber auch, wenn man, für die wenigeren Beispiele, aber wenn man in einer sehr dynamischen, das ist ja dann eher vielleicht in der Startup-Welt oder auch in anderen Branchen, also in sehr salesbezogenen Organisationen ist es ja öfters der Fall, dass man da eine sehr ausgeprägte Hire-and-Fire-Mentalität hat, die dann eben aber auch auf Kosten von Loyalität, Kooperation, Fairness geht, dass man da entweder tatsächlich soziale Standards sukzessive einbaut, ja, das heißt, dass man auch einfach auch Auffangmechanismen schafft, die den Mitarbeitenden zusätzliche Sicherheit geben. Vor allem, und das geht aber damit einher, ist es wichtig, dass man eine Transparenz schafft, dass man sagt, okay, ja, wir stellen Menschen ein mit nach bestimmten Kriterien und wir trennen uns auch von diesen. Und diese Kriterien sind aber transparent, nachvollziehbar, weitestgehend objektiv. Ja, das können dann Leistungsindikatoren sein, das können ja beobachtbares Verhalten sein. Also es ist ja nicht jedes, sage ich jetzt mal, nicht jedes Erfolgserlebnis oder nicht jeder Erfolg ist zwingend herbeiführbar. Ja, aber was man auf jeden Fall erkennen kann, ist, wie viel tut jemand, was macht jemand, hält jemand sich an die Prozesse dass man objektiv beschreibbare Kriterien definiert, anhand derer sich jeder auch selber orientieren kann, okay, passe ich hier rein oder passe ich hier nicht rein. Ne? Also das ist definitiv die Grundlage für eine gesunde und tragfähige Hire-and-Fire-Mentalität, in Anführungszeichen, dass man klar transparente und nachvollziehbare und möglichst objektive Kriterien schafft, anhand deren man sich selbst auch einordnen kann, als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft, um da zu sehen, okay, wer passt oder wer passt da nicht oder wer passt nicht mehr. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von meinem Arbeitgeber Riverstate. Wir bei Riverstate sind eine Personalberatung mit über 40 KollegInnen in ganz Deutschland und auch in Polen. Seit über 10 Jahren fokussiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in Bau, Handwerk und Infrastruktur. Besuchen Sie uns gerne auf riverstate.de. So, das waren jetzt ein paar Überlegungen, die auch im Nachgang an zwei, drei Gespräche entstanden sind, die ich in der letzten Zeit hatte. Und ich hoffe, dass meine etwas allgemeineren oder theoretischen Überlegungen für Sie interessant sind und inspirierend. Und was man, denke ich, definitiv mitnehmen darf aus dieser Solo-Folge, ist einmal, dass man sich fragt, okay, sind wir eher oder denke ich eher in dieser Familienunternehmenskategorie oder in der Leistung? Leistung ist das wichtigste Kategorie. Und wie stimmig handle ich, beziehungsweise wie stimmig verhält sich mein Unternehmen dazu? Und mein Impuls ist es, wenn man sehr stark zu diesem Familiendenken und Fühlen neigt als Unternehmen, dass man sich eben handlungsfähig hält, indem man auch mal ein Stück weit auf der anderen Seite schaut, nämlich welche Vorteile hat denn eine Hire-and-Fire-Mentalität und inwiefern kann man sich dieser zumindest in einem gewissen Maß annähern, ja, indem man sich auch erlaubt, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen und da entsprechend dann auch Konsequenzen zu ziehen. Und wenn man auf dem anderen Spektrum unterwegs ist und sich fragt, okay, warum habe ich hier eine ungewollte Mitarbeiterfluktuation, warum gehen die guten Leute weg oder warum habe ich hier so wenig Synergieeffekte, warum gibt es so wenig Teamgeist oder warum werden Fehler nicht aufgedeckt bei uns in der Firma, wie auch immer. Also wenn man solche Phänomene erlebt. Das können ja auch innerhalb von Teams, kann das ja auch passieren. Das muss ja nicht die ganze Organisation betreffen. Das kann auch in einzelnen Teams sein, dass man sich dann fragt, okay, wie transparent sind denn die Bewertungskriterien, die hier angelegt werden, bevor man Entscheidungen trifft? Und inwiefern gibt es hier auch Raum für Schwächen, für Schicksalsschläge, für Phasen einer niedrigeren Leistung, ja, dass man einfach weiß als Mitarbeitende, wo bin ich hier dran, wo sind Grenzen erreicht, an denen ich mir Sorgen machen muss und bis wohin habe ich hier tatsächlich auch einen sicheren Hafen als Unternehmen, wenn ich hier arbeite. Ne? Also das wären jetzt mal so zwei Impulse, einfach mal an dem Gegenteil orientieren und schauen, inwiefern die aktuellen Herausforderungen, die man, was das Personalthema angeht, hat, inwiefern diese vielleicht ein Stück weit abgemildert werden könnten, wenn man sich mal an dem verhassten Gegner orientiert, ja, der es genau anders macht. Und ich denke, das ist wie so oft die Wahrheit ja nicht unbedingt immer in der Mitte liegt, aber dass man von seinem Gegenteil durchaus profitieren kann, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Wenn Sie da Gesprächsbedarf erkennen, sei es als Führungskraft, sei es als Personalentscheider, als Unternehmensinhaber oder Geschäftsführer, dann freue ich mich auf eine Kontaktaufnahme und wir können gerne einmal bei Ihnen ganz konkret analysieren, in welcher Unternehmenskultur Sie unterwegs sind, wo es dran scheitert beziehungsweise wo sich Herausforderungen herauskristallisieren und wie man diesen begegnet. Wie immer freue ich mich über Feedback und sage bis zum nächsten Mal. In der Pipeline befinden sich bereits mehrere spannende Interviewpartner, die ich in den nächsten Wochen interviewen darf. Das heißt, nächste Woche geht es mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder mit einer Interviewfolge weiter. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis bald. Tschüss.